Ja, es freut mich, dass ihr wieder hier seid, hoffentlich gut gesättigt vom Mittagessen. Ich hoffe auch noch mit etwas Aufmerksamkeit für das nächste Thema heute Nachmittag. Denn meistens ist es so, wenn man ja gut gegessen hat und die Nachmittagsstunde ist, dass sich so eine gewisse Müdigkeit breit machen kann. Wenn das der Fall ist, ist auch nicht schlimm. Ich werde dann keinen wecken, falls er einschläft. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem auch mit Aufmerksamkeit dabei seid. Ich möchte das jetzt so machen, dass ich noch ein weiteres Thema nehme aus der medizinischen Ethik. Wir hatten ja gerade so wirtschaftliche Bereich der Ethik. Wir hatten aus dem Bereich des Privatlebens die Frage der Lüge etwas näher besprochen. Und jetzt möchte ich einen Bereich aus der medizinischen Ethik etwas genauer anschauen. Und danach werde ich die Möglichkeit geben, dass ihr noch ein Thema wünschen könnt. Ich werde dann verschiedene Themen vorstellen. Vielleicht werden wir auch zwei, drei Themen etwas kürzer besprechen, die aus dem Bereich der Ethik sind. Also, ich möchte jetzt gerne eingehen auf die Frage der Organtransplantation. Generell ist es ja so, dass wir über Organtransplantation in der Bibel nichts Genaues lesen. Das heißt, das gab es zur Zeit des Alten und Neuen Testaments noch nicht. Man konnte keine Organe aus dem Menschen heraus operieren und in einen anderen Menschen einfügen. Das ging einfach nicht. So haben wir keine direkte Aussage, die uns darüber Auskunft gibt, ob über für Christen Organtransplantation erlaubt ist oder nicht. Und wenn es losgelöst davon ist, dann müssen wir versuchen, gibt es Prinzipien, die davon berührt sind oder nicht? Also gibt es allgemeine Aussagen, die im Zusammenhang mit der Organtransplantation stehen? Und hier wird einerseits genannt, das sei die Nächstenliebe. Da ist ein anderer Mensch, der ist in der Notlage, der braucht Hilfe. Und wenn ich dem ein Organ von mir zur Verfügung stelle, dann ist demjenigen geholfen. Da könnte man sagen, ja, das ist durchaus ein Argument, gilt allerdings auch nicht in jedem Fall. Jetzt kommt es darauf an, werden andere Werte der Bibel dadurch verletzt, indem ich ein Organ von mir gebe. Es wird zum Teil auch argumentiert, zum Beispiel von den Zeugen Jehovas, dass jede Organtransplantation falsch ist, weil ein Teil der eigenen Persönlichkeit dadurch weggenommen wird oder sogar der Seele. Deshalb Zeugen Jehovas verbieten ihren Mitgliedern ja auch, beispielsweise Bluttransfusionen vornehmen zu lassen. Und Bluttransfusion ist ja auch eine Art Organtransplantation. Denn auch Blut ist ein Organ, könnten wir so sagen, des Menschen, wird von einem Menschen dem anderen übertragen, bei starkem Blutverlust, zum Beispiel bei Unfällen, schweren Operationen, aber auch bei bestimmten Arten von Krebs, kann dann Bluttransfusion stattfinden. Hier wird argumentiert, dass wir im Alten Testament lesen, im Blut ist das Leben. Und jetzt wird gesagt, im Blut sei also die Seele, so wird dann übersetzt. Und wenn jetzt das Blut von einem Menschen dem anderen übertragen wird, dann wird auch ein Teil der Seele dem anderen Menschen übertragen. Zum Teil argumentieren Zeugen Jehovas auch gegen eine Eigenbluttransfusion. Das heißt, wenn man vor einer Operation ein Stück Blut nimmt, aufhebt und dann produziert der Körper das ja nach und dann in der Operation oder nachher kann man dann das eigene Blut übertragen. Dagegen sind sie auch, weil sie sagen, sobald das Blut den Körper verlässt, dann sei es eben nicht mehr das eigene und dann sei dadurch auch die Seele geschädigt. Und tatsächlich haben wir dann auch bei den Hinweisen bei Noah, da wird dann ja das erste Mal erlaubt, dass man auch Tiere schlachten darf, um sie zu essen. Vorher war das nicht erlaubt, aber bei Noah wird gesagt, ja, du darfst das Tier töten, nicht einfach so, aber zur Speise darf es dienen. Allerdings sollen wir nichts vom Blut des Tieres nehmen, weil eben im Blut ist das Leben, das gehört nur Gott. Das ist dann ja auch im Neuen Testament dann das Verbot des Blutgenusses, also das Blut zu essen. Aber bei der Transfusion geht es ja nicht um Essen, sondern um Übertragen von einem auf den anderen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass das biblisch damit nicht gemeint ist. Wenn gesagt wird, im Blut ist das Leben, dann ist damit nicht eine gewisse Menge Blut gemeint, sondern die Gesamtheit des Blutes ist damit gemeint. Deshalb wird in der Bibel ja auch davon geredet, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Steht da beispielsweise. Und zwar auch direkt nach der Sintflut bei Noah. Jetzt ist uns aber doch vollkommen klar, damit ist ja nicht gemeint, wenn ich aus Versehen den anderen in die Finger schneide, dann muss ich getötet werden. Denn eine kleine Menge Blut ist damit nicht gemeint, wenn da steht, wer anderes Blut vergießt, da ist gemeint, wer den anderen tötet, der soll auch getötet werden. Denn genau das steht da auch in dem Zusammenhang. Hier geht es nicht um eine kleine Menge Blut, sondern um die Gesamtheit des Blutes. Also wenn ich die Gesamtheit des Blutes eines Feindes vergieße oder eines Menschen ungerechtfertigt, dann soll dasselbe auch bei mir passieren, dann soll ich getötet werden. Und das ist in dem Zusammenhang ganz deutlich. Also hier geht es nicht um eine kleine Menge. Wenn ich mich in den Finger schneide und da ein paar Milliliter Blut verliere, ist nicht ein Teil meiner Seele weg. Die Seele ist noch genauso da, weil die Seele ist ja nicht materiell gebunden an das Blut, sondern hier soll die einfache Wahrheit gesagt werden, wenn ein Mensch kein Blut mehr hat, ist er tot. Und wenn du das Blut des Menschen vergießt, das heißt, das ganze Blut ist weg oder der Großteil, dann stirbt der Mensch. Das ist damit gemeint und das sollen wir nicht tun. Insofern ist das kein Verbot einer Bluttransfusion, sondern eben des Blutvergießens, einen Menschen zu töten und es dann wegzunehmen. Aber nicht eben eine gewisse Menge Blut dabei zu nehmen. Ich habe den Eindruck, dass es biblisch so kein deutliches Verbot gibt der Organtransplantation, was zum Beispiel Knochenmarkspende angeht, Blutspende angeht, Niere angeht oder sogar ein Teil der Leber, weil auch die Leber sich hinterher wieder regenerieren kann. Das heißt, der Körper wird nicht nachhaltig geschädigt, sondern der Körper produziert das nach, das wächst nach. Hier habe ich den Eindruck, gibt es keinen deutlichen ethischen Grund, das nicht zu tun. Allerdings, neben den ethischen Gründen, sind hier manchmal auch rein medizinische Gründe, die uns zumindest zur Vorsicht mahnen lassen. Denn das, was häufig nicht beachtet wird, ist, dass ein Großteil der Leute, die eine Nierentransplantation haben, hinterher auch eine psychische und psychologische Betreuung brauchen, weil sie eben merken, dass sie ein Organ in sich haben, was ein Fremdkörper ist und deshalb häufig in psychische Probleme hineinkommen. Das kann manchmal bis dahin gehen, dass durch diese psychischen Probleme Menschen in Selbstmord kommen oder das Organ sogar wieder abgestoßen wird. Darüber hinaus sollte man nicht vergessen, auch wer eine Nierentransplantation hat, kann Abstoßungserscheinungen erleben, weil es ja keine hundertprozentige Stimmigkeit dieses neuen Organs mit dem alten Körper gibt, sodass das auch starke medizinische Nebenwirkungen hat. Das heißt, das Immunsystem wird unterdrückt und wird in Frage gestellt. Es gibt auch starke medizinische Nebenwirkungen, die viele Transplantationen haben, und das muss man auch in Erwägung ziehen. Darüber hinaus gibt es häufig auch menschliche Bindungen. Nehmen wir einmal an, da ist ein Freund und eine Freundin und die Freundin gibt nun ihre Niere dem Freund, weil der halt keine funktionierende Niere hat. Was ist jetzt später, wenn die mal streiten? Kommt dann nicht schnell der Gedanke, was, ich habe dir sogar meine Niere gegeben und jetzt bist du so böse und machst nicht das und das? Oder umgekehrt dann ein Verpflichtungsgefühl des einen zum anderen? Das heißt, es entstehen auch Bindungen, Abhängigkeiten, Druck, vielleicht auch mehr so ich habe das alles für den getan und was tut der für mich? Also es sind viele psychische Dinge, die da auch eine Rolle spielen, die man nicht vernachlässigen sollte. Also Organspende, selbst wenn sie von einem Lebenden kommt, ist nicht einfach so, sondern sie hat viele medizinische und auch psychische Auswirkungen, die man häufig nicht beachtet. Allerdings glaube ich an dieser Stelle kein eindeutiges biblisches Verbot. Eine ganz andere Sache ist es dabei mit der Transplantation von den lebenswichtigen Organen, allen voran zum Beispiel das Herz. Denn das Herz können wir ja nicht als Lebensspende geben. Wir können schlecht sagen, ich gebe dir mein Herz, also das sagen manchmal Verliebte zueinander, meinen es aber nicht wörtlich, sondern sie meinen bloß, ich bin verliebt in dich. Hingegen, wenn wir das Herz jetzt tatsächlich geben würden, sind wir ja tot in dem Moment. Denn jeder Mensch hat nur ein Herz und ohne das Herz sind die Überlebenschancen gleich null. Jetzt will man aber trotzdem Herztransplantationen machen und tut sie auch vielfältig in Deutschland. Die erste war ja durch diesen südafrikanischen Arzt, der das in den Bernard hieß der diese erste Herztransplantation gemacht hat. Das sieht man immer noch in Lexikonartikeln, auch im Internet kann man das nachschauen. Was dann da nicht steht, dass dieser erste Patient wenige Tage nach der Operation gestorben ist. Das liest man darin nicht, weil das macht sich nicht gut für die Fortschrittsgezichtete der Medizin. Da sieht das dann so aus, der glückliche Patient nach der Operation, aber wie gesagt, ein paar Tage nach der Operation war er tot. Aber die Sensation war trotzdem da. Heute leben die meisten Menschen mit Herztransplantation länger, nicht alle, aber die meisten, da wo es gut geht. Das Problem ist aber, man kann das Herz bloß explantieren, also aus dem Menschen herausnehmen, wenn der Mensch noch lebt. Wenn er tot ist, bringt das Herz auch nichts mehr. Weil wenn das Herz einmal tot ist beim Absterben, dann kann man es keinen anderen mehr einpflanzen. Hier ist das ethische Problem und hier ist tatsächlich ein ethisches Problem. Wenn ich einem lebenden Menschen ein Herz herausoperiere, dann töte ich ihn damit. Und das war auch zur Zeit von dem Bernard klar. Das war eigentlich illegal. Kann man nicht machen. Aber das heißt, wenn ich kein Herz habe, dann kann ich auch keinem anderen ein Eis einpflanzen. Und hier hat die Medizin einfach einen, ich würde es mal etwas einfach sagen, einen Trick gewählt. Sie hat nämlich gesagt, wir erklären einen Menschen für tot, obwohl er noch gar nicht tot ist. Denn dann können wir dem Toten das lebende Herz herausoperieren, um es einem anderen Lebenden hineinzuoperieren. Und wie macht man das? Indem man statt dem bis dahin geltenden Herz-Kreislauf-Kriterium für den Tod ein neues Kriterium entgegenstellt, und zwar das Hirntod-Kriterium. Da sagt man, ein Mensch, wenn man keine messbare Hirnaktivität mehr hat, dann erklären wir den Menschen als tot, obwohl er äußerlich noch alle Anzeichen des Lebens zeigt. Das ist auch manchmal ganz absurd. Es gibt da Ratgeber für Krankenschwestern und Pflegepersonal, damit sie sich nicht erschrecken. Da ist einer, der ist tot erklärt, also eine Leiche, aber der kann noch verdauen. Der wächst die Nägel, wachsen die Haare, der hat Körpertemperatur, der atmet noch dabei. Manchmal kann die Person sich sogar bewegen, man nennt das das Lazarus-Syndrom, genommen aus der Bibel, der Lazarus, der aus dem Grab zurückkommt. Das heißt unwillkürliche Arm- oder Handbewegungen. Und dann erklärt man der Krankenschwester, dieser Patient ist tot. Da würde natürlich jeder Mensch, der jetzt diese medizinischen Kniffe nicht kennt, sagen, ja, was ist denn das für ein Quatsch, der ist doch nicht tot. Rein äußerlich siehst du als Krankenschwester keinen Unterschied von jemandem, der im Koma liegt oder jemandem, der hirntot ist. Äußerlich. Wenn man genau misst, kann man den Unterschied feststellen, einmal Hirnaktivität, einmal keine Hirnaktivität. Jetzt ist für uns die Frage, ist der eine tot oder ist der andere nicht tot? Es gibt sogar so absurde Sachen in den letzten Jahrzehnten, dass Tote Kinder geboren haben. Also das heißt, da ist eine Frau, die kommt ins Krankenhaus, man stellt den Hirntod fest, sie ist schwanger. Und dann hat man sie über mehrere Wochen am Leben erhalten und dann hat die tote Frau ein Kind geboren. Und natürlich jetzt jeder Mensch, der kein Mediziner ist, stellt sich dann die Frage, ja, wie geht das denn, dass eine Leiche ein Kind gebiert? Komisch, nicht? Das geht ja eigentlich gar nicht. Aber genau das ist das, was man da ja sagt. Der ist seit mehreren Wochen tot und bekommt plötzlich ein Kind, die Frau. Ich arbeite auch mit einer Gruppe von Ärzten zusammen, gläubigen Ärzten. Einer davon ist Anästhesist, hat auch schon mal Anästhesie, also das heißt die Betäubung gemacht, bei Leuten bei einer Extransplantation. Und dann sagt er, dass was gang und gäbe ist, wenn man einen Patienten extransplantiert, also das heißt die Leiche, dass die Organe rausnimmt, dann macht man noch eine vollkommene Anästhesie. Das heißt, er bekommt noch genauso die schmerzstillenden Stoffe und so weiter, weil man nämlich merkt, wenn man der Leiche den Bauch aufschneidet, dann zuckt die auch und scheinbar empfindet die noch Schmerzen. Jetzt merkt man auch, das ist doch absurd. Wie kann denn eine Leiche Schmerzen empfinden? Warum gibt man einer Leiche eine Anästhesie? Das heißt, genauso wie bei einem Lebenden. Und das alles spricht ja mehr dafür, ich erkläre einen Menschen als tot, der eben noch gar nicht tot ist. Und diese Diskussion in den letzten 10 Jahren schien fast beendet. Seit 1-2 Jahren wird diese Diskussion wieder neu, auch von Ärzteseite, gar nicht von gläubiger Seite, sondern von Ärzteseite aufgerollt, weil nämlich immer mehr Ärzte heute auch Zweifel bekommen, ob dieses Hirntod-Kriterium tatsächlich zutreffend ist. Erstmal in den letzten Jahrzehnten, seitdem man das Hirntod-Kriterium hat, wurden die Apparate, mit denen man Hirnströme misst, immer mehr verfeinert. Und manche, die vor 30, 40 Jahren als Hirntod erklärt worden sind, würden heute nicht mehr als Hirntod erklärt, weil eben noch Hirnaktivitäten sind, die man einfach nicht messen konnte. Also auch hier merkt man, ist dann die Bestimmung des Todes abhängig von der Genauigkeit der Instrumente, die ich habe. Und umso genauer die Instrumente, umso weniger Menschen werden als tot erklärt. Wo wir schon merken, irgendwas scheint an dem System nicht zu stimmen. Und im Grunde genommen hat man dieses System nicht benutzt, weil es wirklich genauer ist, sondern man hat es bewusst benutzt, weil man sonst keine Herztransplantation machen kann und man will die machen. Also erklärt man einen Menschen, der eigentlich noch lebt, für tot, operiert ihm die Organe raus und danach ist er wirklich tot. Und hier haben wir ein ethisches Problem. Denn das ethische Problem bedeutet, wenn der Mensch nicht wirklich tot ist, dann töte ich ihn mit der Entnahme der Organe. Und töten ist verboten von der Bibel aus, egal aus welchen Gründen. Es sei denn, es sind von Gott legitime, meinetwegen Todesstrafe wie im Alten Testament, aber generell ist das verboten. Und hier haben wir so einen Ansatzpunkt, wo wir zumindest diese Art von Organtransplantation auch bewerten können, also damit umgehen können. Es gibt in der Bibel verschiedene Befunde für Tod. Hier in diesem Buch, Moderne Medizin und Ethik 2, da behandle ich ausführlich diese Frage der Organtransplantation und der Todesdefinition, nenne dann auch die einzelnen biblischen Begriffe, die für Tod und Sterben benutzt werden, und nenne dann auch die Kriterien, die dabei angeführt werden. Es gibt dann einige Aussagen vom Totenreich, und dass es ja den Tod der Seele und des Körpers gibt, weil die Bibel ja nicht nur den Menschen rein als Materie ansieht. Darüber hinaus gibt es dann auch noch die Aussage, wie man mit den Toten und den Lebenden umgeht. Und auch da sind dann einige Probleme. Ich suche hier gerade noch eine Bibelstelle. Einen Moment. Und zwar, also Probleme, die haben wir an mehreren Stellen. Das erste ist, wenn der Mensch wirklich tot ist, wie uns die Medizin sagt, dann dürften wir eigentlich auch nicht einfach die Organe da herausnehmen, denn nach dem Alten Testament ist ja der Körper des Verstorbenen soll geehrt werden. Ein Verstümmeln, und das ist ja schließlich das Rausnehmen der Organe, wird im Alten Testament verboten, und zwar an mehreren Stellen dabei. Wir finden, dass der Leib des Toten ja geehrt werden soll. Daher kommt auch die deutsche Gesetzgebung der Totenruhe, dass man nicht mit einer Leiche einfach so machen darf, was man will, sondern auch da gewisse Schutzvorschriften gelten. Im Alten Testament, wenn der Körper zerstückelt und zerschnitten worden ist, war das eine Strafe Gottes. Denken wir zum Beispiel an Isabel, die aus dem Fenster herausfällt, aufschlägt, und dann ist es eine Strafe Gottes, dass ihr Körper von den Hunden gefressen und zerrissen wird. Also ist es nicht gleichgültig, was mit der Leiche geschieht, sondern wenn eine Leiche nicht beerdigt worden ist, ja sogar nicht noch gesalbt und dann eben eingebunden worden ist, wie man das mit der Leiche Jesu tun wollte, dann gilt das als Verunehrung. Wir lesen sogar, als die Kinder Israel aus Ägypten zurückgezogen sind, dann haben sie die Leichen der Stammväter, also die Knochen, mitgenommen, damit sie in Israel bestattet worden sind. Das heißt, auch der Körper des Verstorbenen hat eine gewisse Heiligkeit von Gott, selbst wenn die Seele nicht mehr drin ist, sodass man mit dem nicht machen kann, was man will. Also das heißt, ein Zerstückeln, ein willkürliches Zerstückeln, auch da nicht erlaubt ist. Darüber hinaus haben wir im Alten Testament die Aussage, dass der Tote unrein ist, also kultisch unrein. Dass wenn man die Unreinheit hat, dann darf man nicht in den Tempel gehen, muss dann bestimmte Reinigungsbäder haben. Jetzt würde es aber bedeuten, du hast ein Organ einer Leiche, das heißt dein ganzer Körper wäre auf Dauer kultisch verunreinigt, wenn wir das nach dem Alten Testament nehmen. Und auch so wäre es, selbst wenn derjenige tot ist, wäre das nicht akzeptabel. Biblisch gesehen müssen wir aber darüber hinaus sagen, dass der Mensch ja nicht nur sein Gehirn ist. Das wird hier ja gesagt. Wenn das Gehirn tot ist, ist der ganze Mensch tot. Und dann sagt man ja zu Recht, wenn das Gehirn tot ist, dann ist das irreversibel, das heißt nicht mehr rückgängig zu machen. Wenn einmal das Gehirn tot ist, wird nach menschlichem Ermessen dieser Mensch nie mehr wieder ein normales Leben führen können. Das stimmt. Das gilt allerdings für viele andere Erkrankungen ebenfalls. Wenn dein Herz stillsteht und nicht mehr bewegt werden kann, dann ist das auch irreversibel, dann stirbst du dabei. Wenn einer eine kaputte Niere hat und nicht mehr an den Apparaten ist zur Blutwäsche, dann stirbt er eben auch. Nur wenn man ihn Apparaten lässt, dann lebt er weiter. Genau wie der Hirntote ja noch weiterlebt, wenn er an den Apparaten ist. Das heißt, noch Atmung hat und alles organisch funktioniert dabei. Was man hier beschreibt, ist nur, es gibt einen Punkt des Sterbens. Aber der beginnt ja nicht erst mit dem, wenn das Gehirn aussetzt, sondern der Punkt des Sterbens beginnt eigentlich bei unserer Geburt. Das ist vielleicht etwas, klingt zu pessimistisch. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat das einmal ausgedrückt, das ganze Leben sei die Krankheit zum Tode. Da hat er auch ein Buch über geschrieben, das nennt sich ja die Krankheit zum Tode. Und im Grunde genommen stimmt es ja auch. Denn wir wissen, wir alle werden sterben. Also ist alles nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt bist du schon zum Tode verurteilt. Es ist sicher, dass du sterben wirst. Nur eine Frage der Zeit. Heißt das nun, dass man, wenn du etwas näher dem Tod kommst, dass dein Leben weniger wert ist? Dass man jemanden eher töten darf? Und hier müssen wir sagen, biblisch gesehen, nein. Egal wie nah du dem Todes bist, hat jemand, der Krebs hat, unheilbar ist, hat der weniger Lebenswert. Wenn du den tötest, wirst du dann nicht verurteilt vor Gericht. Doch, weil nach biblischem Muster ist das Leben, das Wert des Lebens nicht abhängig von der noch möglichen Länge meines Lebens. Das war bei den alten Germanen ganz anders. Das ist ihr biblisches Denken. Biblisches Denken sagt, das Leben des Menschen an sich ist wertvoll, egal wie viel der Mensch leistet, ob er Mann oder Frau ist oder alt oder jung ist. Bei den alten Germanen war das nicht so. Die alten Germanen in der vorchristlichen Zeit, die hatten genaue Wertigkeit, wie viel ein Mensch wert war. Hast du zum Beispiel eine junge Frau getötet, dann musstest du doppelt so viel bezahlen, als wenn du eine alte Frau getötet hast. Warum? Eine alte Frau, hat man gesagt, die kann nicht mehr so viel leisten, die kann keine Kinder mehr bekommen, ist weniger wert, also der Schaden ist nur halb so groß, Hälfte bezahlen. Tötest du eine junge Frau, die kann doch Kinder kommen, heiraten, doppelter. Genauso war es beim alten und jungen Mann. Und genauso bei dem Reichen und Vornehmen oder dem Sklaven. Für den Sklaven musstest du weniger bezahlen als für den Vornehmen, weil der ja mehr Besitz hatte und mehr Einfluss hatte und mehr Bedeutung hatte. Und da merken wir, das kann man ja durchaus auch so beurteilen. Und dann könnten wir sagen, naja, der Mensch in der letzten Lebensphase, da ist er weniger wert. Wenn dann die Krankenschwester kommt und noch eine Giftspritze gibt, dann ist er halt hinüber, das macht halt nicht so viel. Der wäre ja sowieso gestorben. Biblisch ist das falsch. Weil der Wert des Menschen nach der Bibel hängt nicht an der Leistungsfähigkeit des Menschen, an der noch möglichen Lebensdauer, sondern er hängt daran, dass der Mensch von Gott eine Würde bekommen hat, dass er die Seele bekommen hat und die Seele altert nicht, die Seele ist noch genauso da, wo der Mensch älter oder jünger ist, kurz zu leben hat oder lang zu leben hat. Und der Wert des Menschen macht sich darin aus, dass Gott ihm diesen Wert zuspricht, nicht dass der Mensch den Wert an sich hat. Und so hat der alte Mensch genau dieselbe Würde und genau denselben Wert von Gott wie der junge Mensch. Und der Mann genauso wie die Frau. Und wenn das gilt, dann bedeutet es auch, dass der Mensch, der kurz vor dem Tod ist, der vielleicht sehr bald sterben wird, dass der genau denselben Wert hat und dass wir ihn nicht einfach töten dürfen, nur weil er unter anderen Umständen vielleicht schon gestorben wäre. Manche Leute sagen auch, naja, wenn wir jetzt die Organe, die Maschinen nicht angeschlossen hätten, dann wäre er ja schon tot. Das ist menschliches Denken. Der wäre tot, wenn Gott ihn sterben lassen will. Aber das gilt für viele andere Fälle auch. Wenn ein Mensch einen Herzstillstand hast und du machst keine Herzmassage, dann normalerweise stirbt er auch. Heißt das nun, dass jeder mit Herzstillstand und Herzinfarkt, lassen wir den gleich sterben, weil er ja sowieso tot wäre, wenn wir nicht eingreifen? Wie ist das bei denjenigen, die an Nierenversagen haben? Sagen wir, naja gut, wenn wir keine Apparate einsetzen wären, würde der sowieso tot sein. Also lassen wir den auch sterben. Wenn einer plötzlich Lungenversagen hat, aber okay, den lassen wir auch sterben. Ja, dann würden wahrscheinlich die Hälfte schon von uns tot sein, weil man bei vielen von uns schon eingegriffen hat, dass wir überlebt haben. Denn hast du eine schwere Lungenentzündung, dann würdest du auch sterben, gibt man dir keine Antibiotika. Denn bakterielle Entzündungen haben früher ganz schnell zum Tode geführt. Kindersterblichkeit war vor 150 Jahren noch bei 30-40%, je nachdem, wo du gelebt hast. Ja, dann ist das ja auch alles ein Eingriff, scheinbar, in das Handeln Gottes. Nein, hier ist es nicht ein Eingriff in das Handeln Gottes, denn Gott kann sich ja auch dem Mediziner bedienen. Denn was glauben wir als Christen? Wann sterben wir? Wann die Medizin aufhört, uns zu behandeln? Oder wann Gottes will? Was meint ihr? Und theologisch ist uns das ja allen klar. Und trotzdem argumentieren viele und sagen, da gibt es aber diese lebenserhaltenden Maßnahmen und letztendlich der Mediziner bestimmt es. Und da merken wir, das ist eine Illusion. Die Medizin kann sich ein Bein ausreißen und machen, was du willst. Wenn Gott will, dass du stirbst, dann stirbst du auch in der Intensivstation. Und wenn Gott will, dass du noch lebst, dann lebst du trotz der mangelnden Hilfe irgendwelcher anderen Leute. Unsere Aufgabe ist es nicht zu entscheiden, wer stirbt oder nicht, denn das ist nicht unsere Verantwortung, sondern Gottes Verantwortung. Gott ist es derjenige, der Leben schafft und der Leben nimmt. Das, was wir tun können und sollen, ist da, wo wir die Möglichkeit haben, Leben zu erhalten. Und dann Gott darum zu bitten, wenn du wirklich willst, dass es zu Ende ist, dann wird es auch zu Ende gehen. Die Illusion, die sich manche Ärzte ausmalen, ich könne bestimmen darüber, wann ein Mensch lebt oder stirbt. Manche Ärzte tun das ja auch. Oder die sagen dann, ja, wir haben diesen Menschen verloren. So als ob es jetzt am Arzt läge, dass er gestorben ist. Nein, es liegt nicht am Arzt, es liegt an der Entscheidung Gottes. Und Gott kann den Arzt benutzen, um das Leben des Menschen zu verlängern. Er kann aber auch gegen alle Anstrengungen des Arztes das Leben des Menschen nehmen. Wenn ihr im medizinischen Bereich arbeitet, werdet ihr sehr schnell merken, da sterben Leute an Routineoperationen. Wo man sagen will, das kann eigentlich gar nicht passieren. Im Krankenhaus. Und das sind Leute in der Intensivstation, wo die besten Apparate eingesetzt werden und trotzdem sterben sie. Und das sind andere Leute, die überleben, obwohl alle Ärzte sagen, ja, der müsste eigentlich tot sein. Letztendlich ist es Gott und die Aufgabe des Arztes ist nicht zu bestimmen, wer lebt und wer stirbt, sondern die Aufgabe des Arztes ist es, da wo er die Möglichkeit hat, Gesundheit zu fördern, Leben zu erhalten, soweit er es kann. Die letzte Entscheidung liegt dabei allerdings bei Gott. Und wenn man jetzt sagt, da ist ein Mensch an Apparaten angeschlossen, naja, dann ist das die Möglichkeit, die wir heute haben. Aber jetzt ist nicht unsere Entscheidung über Leben und Tod, sondern wenn ein Mensch lebt, auch wenn er an Apparaten hängt, dann können wir nicht sagen, der ist weniger wert. Oder wir dürfen ihn jetzt einfach töten. Und das, was wir sagen müssen, ja, wenn das Gehirn abgestorben ist, dann wird er wahrscheinlich nie wieder, nach dem, was wir heute wissen, außer durch ein Wunder Gottes, wird er nie wieder vollkommen normal leben können. Das bedeutet aber nicht, dass wir diesen Menschen im Sterbeprozess jetzt noch töten dürfen. Und genau das passiert mit der Entnahme der Organe. Der Mensch ist erst dann tot, nach biblischer Auskunft, wenn er ganz tot ist. Mehrere Aussagen in der Bibel berichten, wann Menschen tot sind. Was wird da in der Bibel genannt? Erstens, wenn das Herz stillsteht, wenn die Atmung aufhört, wenn der Mensch kalt geworden ist oder wenn er verwest. Das sind so die vier Kriterien, die in der Bibel genannt werden, wann ein Mensch tot ist, körperlich gesehen. Es wird dann noch von dem geistlichen Tod geredet, aber das ist ja eine andere Ebene. Körperlich tot ist der Mensch, eben wenn er aufhört zu atmen, wenn das Herz nicht mehr schlägt, wenn er kalt wird und wenn er verwest. Und das sind alles eigentlich eher sichere Todeskennzeichen, nicht welche, die auf die Genauigkeit von medizinischen Apparaten ausgerichtet sind. Wenn ein Mensch dauerhaft nicht mehr atmet, jetzt warten wir mal eine halbe Stunde, der atmet nicht mehr, dann ist er tot. Dann warten wir noch, ist er kalt? Okay, wird kalt und jetzt fängt er noch an zu verwesen, dann ist wirklich Schluss. Das merken wir ja so, als Jesus zu Lazarus gerufen wird, dem Freund Jesu. Und dann kommt er ans Grab und dann sagen sie, der ist tot. Und dann will Jesus immer noch hingehen, der stinkt sogar schon. Das sind die Kriterien, die in der Bibel genannt werden. Der ist absolut tot, da ist nichts mehr zu holen. Denn das, was Mediziner oder auch manche andere Menschen uns vermitteln wollen, wir könnten unterscheiden von in dieser Minute ist jemand lebendig und in diesem Moment ist einer tot. Und das gibt es gar nicht. Frag doch mal einen Mediziner oder einen Biologen, wann ist denn der Mensch tot? Keiner kann euch eine wirklich eingängige oder auch plausible Erklärung dafür geben. Warum? Weil Sterben medizinisch gesehen nämlich ein langer Prozess ist. Jetzt selbst, wenn ich nicht davon ausgehe, dass es schon bei der Geburt beginnt, nehmen wir eine schwere Krankheit. Ja, was ist das Kriterium? Selbst wenn das Herz stillstehen bleibt, ist das ja auch nur ein Punkt auf dem Prozess des Sterbens. Denn die Zellen und die Organe im Menschen sterben unterschiedlich schnell. Das Gehirn ist einer der Organe, die früh sterben. Wenn das Gehirn tot ist, ist das Herz noch lebendig. Aber wenn das Herz stirbt, sind die Hautzellen noch lebendig. Die Hautzellen können stundenlang später noch lebendig sein. Und auch das ist doch ein Teil des Körpers. Der Mensch ist ja nicht sein Gehirn, der Mensch ist nicht sein Herz, sondern der Mensch ist das Ganze. Und erst wenn das Ganze tot ist, ist der Mensch tot. Der Prozess des Sterbens ist nicht der Prozess von einer Minute auf die andere, sondern das ist ein Prozess von Stunden, die vergehen. Und tot ist der Mensch erst am Ende dieses Prozesses, nicht an irgendeiner Stelle, wo wir sagen können, hier, da machen wir einen Einschnitt, ab diesem Moment ist der Mensch tot. Die Bibel macht das nicht. Da ist es eben eindeutige Todeskennzeichen, da sind die toten Flecken, da ist der kalte Körper, da ist die Verwesung, dann ist der Mensch tot. Und ehe das noch nicht der Fall ist, wird der Mensch noch als lebend betrachtet. Und das ist übrigens auch nicht nur in der Bibel selbst, auch in der jüdischen Auslegung, also in Talmud wird das so erwähnt. Da gibt es dann Aussagen, was ist, wenn einer von einem einstürzenden Haus verschüttet wird am Sabbat. Die Juden haben das ja so schön, immer so einzelne Fälle, die dann gelöst werden müssen. Und dann wird gesagt, ja jetzt ist doch einmal am Sabbat darfst du nicht arbeiten. Und zum anderen musst du aber auch am Sabbat Leben retten. Also so ein Zwiespalt. Was musst du machen? Du fängst an zu buddeln und zwar so lange, bis du den Kopf des Menschen freigelegt hast. Wenn du merkst, der atmet noch, der Körper ist noch warm, der Blutkreislauf geht noch, dann darfst du ihn ganz ausgraben. Wenn er nicht mehr atmet und kalt wird und so weiter, dann musst du ihn liegen lassen, bis der Sabbat vorbei ist und dann darfst du ihn ganz ausgraben und dann darfst du ihn beerdigen. So steht es im Talmud. Was wir daraus schließen können ist, die Juden haben genau das auch weiterentwickelt, was wir in der Bibel finden. Der Mensch ist lebendig, wenn er atmet, wenn er warm ist, wenn er Stoffkreislauf hat, dann gilt er als lebendig. Hingegen, wenn das alles zusammengebrochen ist, nichts mehr zu messen ist, Kälte, Verwesung da ist, dann gilt er als tot. Wenn dieses Kriterium gilt, wie wir es in der Bibel beschrieben stehen, dann sind diese Art von Organtransplantation, wo das Herz entnommen wird und dadurch der hirntote Patient wirklich getötet wird, ist es biblisch gesehen abzulehnen. Also, wenn ich kurz zusammenfasse, Organtransplantation generell halte ich für nicht biblisch vollkommen verboten, sofern demjenigen, der ein Organ spendet, kein nachhaltiger Schaden zugefügt wird. Das ist zum Beispiel die Lebensspende des Knochenmarks, eines Teils der Leber oder einer Bluttransfusion. Hingegen, wenn ein Patient erst getötet werden muss, um einem anderen Patienten ein Organ zu geben, dann ist das biblisch gesehen Mord und das Organ einzuoperieren ist nicht die Sünde, aber den Patienten zu töten, um das Organ zu bekommen, ist die Sünde. Dieser Sünde weicht man heute aus, indem man einen noch lebenden Patienten als tot erklärt. Aber das ist keine Lösung, weil dieses Todeskriterium, was gewählt wird, ist ein rein willkürliches und eines, was man erst erfunden hat, um das Herz transplantieren zu können. Denn bis zur ersten Herztransplantation hatte man das Hirntodkriterium nicht, sondern hatte das davon losgelöst. Und jetzt gibt es manche Argumente, die Leute sagen, naja, der kann ja nicht mehr frei entscheiden und das Leben ist ja nichts mehr wert. Jetzt sind wir dann auch in der Frage der Euthanasie, also wann darf man Leben nehmen? Hier habe ich vor kurzem mit einer Krankenschwester gesprochen, die in Hannover arbeitet und die arbeitet auf einer Station, wo da Leute sind, die im Koma liegen und die häufig jahrelang betreut werden. Und dann sagte sie, das ganz Seltsame ist, bis heute keine Antwort darauf, sie hatte selbst erlebt, dass ein Patient, der jahrelang im Koma war, plötzlich an einem Tag aufwachte. Die Schwester machte ihn fertig und betreute ihn und sprach mit dem, wie das manchmal mit den Koma-Patienten tut, und plötzlich antwortet er. Und erstmal ganz erschreckt, wer antwortet denn da, was ist denn da los? Und plötzlich wacht er wieder auf, kann sich nicht erinnern an die Jahre, die er weg war, und kein Mensch weiß seine Antwort. Bis heute auch, wir wissen nicht, was Koma-Patienten mitnehmen, ob sie was hören oder so. Aber manche fordern auch, naja, wenn einer im Koma liegt, der wacht ja sowieso nicht mehr auf, also stellen wir ab und hören wir auf. Denn ohne intensivmedizinische Betreuung stirbt ein Koma-Patient auch. Weil der kann ja nicht mehr aktiv essen und sich bewegen und sauber machen, das kann er ja alles nicht, das muss ja alles für ihn getan werden dabei. Der ist nicht hirntot, also Koma heißt ja nicht hirntot, aber immerhin hier auch ein Beispiel, wir können nicht entscheiden über lebenswert oder nicht lebenswert. Wir können das nicht bei Behinderten tun, wo ja heute genauso die Tendenz ist, zu sagen, ein Behinderter hat weniger lebenswert. Das sagte die Bundesregierung auch, du darfst Abtreibung machen bis zu dem und dem Datum, wenn das Kind behindert ist, darfst du bis kurz vor der Geburt abtreiben und töten. So ist nachweislich, dass heute immer weniger behinderte Kinder geboren werden. Es werden nicht weniger behinderte Kinder gezeugt, aber ein Großteil der behinderten Kinder werden heute abgetrieben, getötet, weil man sagt, die sind weniger lebenswert. Auch hier, glaube ich, steht das dem Menschen nicht zu, denn der Wert des Lebens hängt nicht an deiner Leistungsfähigkeit und nicht daran, ob ich ihn haben möchte oder nicht, sondern hängt daran, dass Gott diesen Menschen geschaffen hat und Wert erachtet. Und das gilt für einen Behinderten genauso wie für einen Nichtbehinderten. Wer da Probleme mit hat, dem würde ich raten, so wie ich es auch gemacht habe, ein paar Jahre in einem Behindertenheim zu arbeiten. Und dort habe ich gearbeitet in einer Wohngruppe für mehrfach geistig und körperlich Behinderte. Und wenn du mit denen zu tun hast, dann wirst du merken, die sind genauso Menschen wie alle anderen auch. Manchmal sind die da sogar glücklicher als die Leute, die sich als normal verstehen. Ich erinnere mich an einen, mit dem der dort im Heim war. Wenn du ihm eine richtige Freude machen wolltest, dann fuhrst du mit dem Straßenbahn. Der Schweiß ist nicht der Tram. Und dann war der den ganzen Tag glücklich. 10 Minuten Straßenbahn, dann grinste der und war da froh und war den ganzen Tag glücklich. Und dann fahre ich mit der Straßenbahn, da sind lauter Gesunde und Frische. Meinst du, ein einziger ist froh, weil er eine Straßenbahn fährt? Also das heißt nicht, das Glück hängt daran, wie intellektuell wir sind. Dann kommen wir irgendwann dahin und sagen, jemand ab einem IQ unter 80, Intelligenzquotient, dessen Leben ist auch nichts lebenswert, den töten wir auch gleich. Wo machst du da die Grenze? Wer beurteilt dann, wer leben darf und wer sterben muss? Das dürfen wir nicht und können wir nicht. Wen Gott geschaffen hat, der soll auch leben und wer soll das Leben unterstützen dabei und nicht unbedingt einschränken. Ein anderes Bild ist mir auch immer vor Augen, ich glaube Kerstin hieß die, ich war im Studium in Basel und habe dann während des Studiums unter anderem regelmäßig so Kinderstunden und Besuche im Kinderspital gemacht. Und da waren wir auf den Stationen, viele der Kinder waren lange da, unter anderem die Kerstin war seit ihrer Geburt im Krankenhaus, weil die hatte mehrfache Erkrankungen und konnte ohne Lungenmaschine nicht leben. Als ich dort im Krankenhaus diese Runde gemacht habe, da die Kinder mit besucht habe, da war sie damals, ich schätze, ungefähr 12 oder 13. Könnte auch 14 gewesen sein, aber so in dem Dreh herum. Und dieses junge Mädchen hatte sich im Krankenhaus bekehrt, durch die Kinderstunden. Und als sie bekehrt war, da war sie glücklich. Das war jedes Mal ein Erlebnis, die zu besuchen, obwohl dieses Mädchen nie das Krankenhaus verlassen hat in ihrem ganzen Leben. Sie war glücklich, wenn sie an einem Sommertag mal draußen auf mit dem ganzen Apparat da auf den Balkon gefahren werden konnte. Und sie war sonst intellektuell, sie konnte reden und so, also mit anderen, nicht ganz so flüssig, aber man konnte sie gut verstehen, sie konnte sich mitteilen. Zwischenzeitlich ist sie gestorben, aber sie hat sich dort bekehrt. Und viele der Pflegeleute haben auch gesagt, immer wenn ich mit der zu tun habe, ich gehe fröhlich hinterher wieder raus aus dem Zimmer. Ist nun dieses Mädchen, sollen wir sie sterben lassen, weil sie ohne Lungenapparat nicht leben kann? Ich würde sagen, nein. Dieser Mensch ist genauso lebenswert, liebenswert, wertvoll vor Gott wie irgendein anderer auch, auch wenn er eine äußere Hilfe braucht, um leben zu können. Und genauso ist es hier auch. Ich glaube, dass wir nicht im Fall von Organtransplantation in Kauf nehmen dürfen, einen Menschen, der zwar kurz vor dem Ende des Lebens steht, aber doch noch lebt, zu töten, um seine Organe zu gewinnen, um sie am anderen hinein zu operieren. Hier, glaube ich, ist dann dieses ethische Problem, was wir beachten müssen. Auch wenn die Bibel nicht ganz deutlich etwas über Organtransplantation sagt, dann sagt sie aber etwas über Töten von Menschen. Und das dürfen wir an dieser Stelle nicht tun und sollten deshalb die Finger davon lassen. Ja, das wäre die Frage Organtransplantation und Todesdefinition. Ihr merkt einmal, ja, bestimmte Organe, das geht, das ist Lebensspende. Andere, nein, hier musst du einen Patienten töten, um seine Organe gewinnen zu können. Und ausführlicher schreibe ich das noch in meinem Buch. Da habt ihr die entsprechenden Bibelverse, die auch dann dieses Todeskriterium nennen. Ihr habt dann auch die Zitate, auch selbst von Ärzten, selbst ungläubige Ärzte, die Kritik äußern an diesem Hirntodkriterium. Das kann ich euch auch gerade hier nochmal lesen, so ein paar Auszüge, wenn ich das hier noch finde. Und zwar auch was da ungläubige Ärzte zu sagen. Ja, und zwar ist das hier aus einer Stellungnahme von Medizinern zur Frage des Hirntodes. Das ist jetzt zu lang, dass ich das vorlese. Ihr könnt das gerne hinterher nachschauen, aber das sind auch Mediziner, die sagen, nein, das ist so eigentlich nicht nachvollziehbar, nicht verständlich, das so zu machen. Dann lasse ich das dabei. Dann machen wir jetzt wieder eine kleine Pause, nur eine kleine, damit ihr wieder aufatmen könnt und vielleicht, wenn es nötig ist, wir auch ein paar Fragen beantworten können. Und danach höre ich gerne auf eure Wünsche. Also das, worüber wir jetzt sprechen könnten, ist Christ und Umgang mit Medien. Wir könnten darüber sprechen, Christ und Umgang mit Ehe, also Partnerwahl und so etwas, wobei das die meisten ja schon hinter uns haben, die jetzt hier sind. Wir könnten darüber sprechen, über die Frage der Homosexualität, wie das gewertet wird und wie Gott das bewertet dabei. Wir können sprechen über die Gentechnologie, das wäre im Bereich der medizinischen Ethik. Wir können darüber sprechen, darf ein Christ Wehrdienst leisten oder nicht? Oder auch noch ganz andere Themen. Also ich bin jetzt offen für eure Wünsche dabei und das werden wir dann nach der Pause machen. Also ich würde sagen, lasst uns so 5 Minuten Pause machen. Das heißt, jetzt haben wir 4:06 und die restliche Zeit wollen wir gerne noch nutzen, so 11, 12 Minuten nach, also 5 Minuten. Und da könnt ihr gerne auch Wünsche zu mir äußern, dann werden wir die restliche Zeit dafür verwenden. Und ich bin auch gerne bereit, jetzt noch ein paar Themen etwas kürzer anzusprechen. Also wo ihr sagt, gerne diese Themen möchte ich gerne haben, dann nennt die jetzt gleich und dann werde ich mehrere Themen kürzer ansprechen. Ich werde mir dann Notizen dazu machen und